Olivia Drummer ist auf Radio 3 um 7.21 Uhr. Als Antwort auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der im Land ja auch viel Kultur zerstört hat, ist schon 2022 die Plattform OpMin entstanden. Da haben sich 107 ukrainische Museen vernetzt. Die laden jetzt ein in Berlin zu einer Konferenz, organisiert von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Museen und andere Kulturstätten waren ja ganz schnell nach Beginn des Angriffskrieges von Zerstörung bedroht oder auch betroffen. Eins der Projekte, mit deren Hilfe Materialien und Know-how auch ins Land gebracht werden, um Kultur zu retten, ist das Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine, Ukraine Art Aid Center, UAAC abgekürzt. Und der Kunsthistoriker und Kunsthändler Johannes Nathan ist aktives Mitglied der UAAC und zur Konferenz eingeladen. Und mit ihm spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Nathan, schön, dass Sie hier sind.
Guten Morgen, Frau Herzog, vielen Dank für Ihre Einladung.
Sie waren im September in Lviv. Was haben Sie selbst gesehen? Wie ist die Lage dort? Wie steht es um die Kultur?
In Lviv selbst hat man zunächst eigentlich den Eindruck, dass man nicht in einem Land ist, welches im Krieg steht. Die Institutionen sind insgesamt intakt und es sieht eigentlich an der Oberfläche so aus, wie wenn das Leben weitergeht. Sehr schockierend waren für uns aber, dass wir immer wieder auch Bestattungen von Gefallenen gesehen haben und einen wachsenden Kriegsfriedhof. Und wir haben dann natürlich intensiv Institutionen besucht und mit den Involvierten gesprochen und dann gemerkt, wie sehr der Krieg in ihren Alltag und in ihr Leben eingreift. Ganz beeindruckend war zum Beispiel der Besuch in der Akademie in Lviv. Die haben natürlich jetzt einen reduzierten Lehrkörper, viele kämpfen, einige sind auch geflüchtet. Und überdies haben sie aber auch mehr Studenten, denn viele von ihnen sind aus dem Osten des Landes nach Lviv in den Westen geflüchtet und versuchen nun dort eine Ausbildung zu erhalten. Es ist beeindruckend, wie die dort mit all diesen Herausforderungen immer umgehen und sie auch meistern.
Wie versuchen denn nun Menschen auch aus den benachbarten Ländern zum Teil Kunstobjekte, Kultur zu retten?
Also vielleicht hänge ich es ganz kurz an unserem Beispiel auf. Das fing an am Deutschen Kunsthistorikertag, der Anfang März 2022 abgehalten wurde. Und da hat der Vorsitzende Kilian Heck und einige seiner Getreuen haben gesagt, wir brauchen auch unbedingt jetzt wenige Tage nach diesem großen Angriff auf die Ukraine, wir brauchen eine Sektion für die Ukraine. Und da gab es dann zum Teil dann auch über Videoschalte, Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine, die eben gerade berichteten, was sie in diesem Moment ganz besonders brauchen. Und was sie brauchten war, das stellte sich ganz schnell heraus, Verpackungsmaterial, Kisten und irgendwie Hilfslieferungen, die ihnen helfen, die Sammlungen erstmal zu bergen, in sichere Räume zu bringen, um dann sozusagen von dort aus weiter planen und agieren zu können. Und die Pläne dafür, die fehlten in der Ukraine, das muss man sagen. Sie fehlen aber auch hier bei uns in Europa. Ganz viele Museen wären nicht auf so etwas vorbereitet. Und im Zuge dessen haben dann einige Aktive beschlossen, sie trommeln Sachspenden aus deutschen Museen zusammen, auch von deutschen Firmen und Transportfirmen zum Beispiel. Und das klappte auch sehr gut. Da gab es eine große Bereitschaft und Großzügigkeit. Und diese Spenden wurden dann erstmal mit Bussen, die Flüchtlinge aus der Ukraine holten, in die Ukraine geschickt. Und danach konnten wir uns so nach und nach organisieren. Auch, muss ich herausheben, ganz ausgesprochen mit Hilfe der Siemens-Stiftung, dann eine Koordinatorin finden. Das ist Olena Balun, die jetzt auch Mitglied der Steuerungsgruppe ist und die uns ganz entscheidend vorangebracht hat.
Die Siemens-Stiftung ist das eine, Hasso Plattner Foundation sind die anderen auch. Also es gibt ja eben Unterstützer. Das sind einmal finanzielle Unterstützungen natürlich, die dazukommen. Aber beraten die auch inhaltlich? Wird auch Know-how geliefert in irgendeiner Form?
Eigentlich nicht. Da wird vieles uns überlassen und wir wiederum sind da auch sehr offen, die Entscheidungen wieder in die Ukraine zu geben, soweit es möglich ist. Wir haben fantastische Koordinatorinnen und Koordinatoren vor Ort, die selbst ein großes Netzwerk haben und die sehr eigenständig eigentlich entscheiden können, wohin die Hilfen gehen. Manchmal möchte eine Stiftung natürlich sowas wie ein Paket haben. Die möchten wissen, wie viel zahlen wir, was kauft ihr dafür, wohin gehen diese Dinge? Und diese Pakete sozusagen, die stellen wir zusammen. Jetzt gerade jüngst zum Beispiel für Museen in der Region von Kharkiv, die, wie es Frau Karawai gerade auch so richtig sagte, besonders bedroht sind und jetzt auch evakuieren müssen. Und da haben wir jetzt wieder einige Dinge und Transporte, also mehrere LKWs zusammengestellt, die Materialien dorthin bringen. Die fahren aber immer nur bis Kiew und von dort muss der Weitertransport dann mit kleineren Fahrzeugen organisiert werden.
Wir sprechen, glaube ich, vor allem von großen Kultureinrichtungen. Es gibt aber natürlich auch andere und wir sprechen ja auch von Kultur allgemein. Was ist mit anderer Kultur, mit Opernhäusern zum Beispiel, mit anderen Museen? Kommt da auch etwas an?
Ja, das ist für uns auch wirklich ein ganz wichtiges weiteres sozusagen Standbein, was wir bespielen möchten. Die Museen sind eine Sache und sie verwahren natürlich ganz zentrales Kulturgut, aber wir finden, dass insgesamt die Kultur am Laufen gehalten sollte. Und deswegen unterstützen wir zum Beispiel auch Bibliotheken, dass die auch den Besuchern weiterhin offen stehen können und vielleicht sogar auch ihre Dienste ein bisschen ausbauen können. Wir haben zum Beispiel für die Bibliothek in Cherson, das war über eine Initiative, muss ich sagen, von BKM, einen Braille-Drucker und ein Braille-Lesegerät und solche spezialisierten Dinge geschickt, dass auch Blinde, die es ja leider nun auch vermehrt gibt aufgrund des Angriffs, lesen können. Aber wir kümmern uns zum Beispiel auch um Opernhäuser. Wir haben noch im ersten Jahr große Generatoren an die Opernhäuser in Lviv und in Odessa schicken können, sodass die auch ihren Spielbetrieb aufrechterhalten konnten. Und es wird uns immer wieder gesagt, dass das auch für die Moral der Bevölkerung ganz wichtig ist, das kann ich mir auch bestens vorstellen. Es ist sozusagen ein Stück Normalität einerseits und andererseits eben auch ein Stück Fantasie, in das man sich versetzen kann. Und das ist vielleicht gerade in solchen Zeiten des Kriegs, wo die Realität immer so zermürbend ist, auch mal ganz wichtig.
Ja, das kann gar nicht überschätzt werden, wie wichtig das für die Menschen dort vor Ort ist. Wie wichtig ist auch die Kultur als Identifikationspotenzial sozusagen? Es wird ja heute auch um den Wiederaufbau gehen von Kultur in der Konferenz.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und ein Zeichen dafür, wie wichtig es ist, ist auch der Umstand, dass Russland wirklich diesen Krieg auch ganz sicher auf die ukrainische Kultur richtet. Es ist auch nicht ein neues Phänomen. Die Unterdrückung der ukrainischen Sprache ist etwas, was es seit dem 18. Jahrhundert mindestens gibt. Da gab es viele Erlasse und Einschränkungen, die da immer wieder eingesetzt wurden. Insofern bespielt Putin da eigentlich ein uraltes Thema und es geht immer darum, dass das Ukrainische bestenfalls eine Subkultur ist und das Russische eine Leitkultur. Und dementsprechend werden auch gezielt Einrichtungen getroffen. Neulich in Kharkiv zum Beispiel ein altehrwürdiger Verlag, der sehr viel ukrainische Literatur verlegt hat. Schon ganz zu Beginn des Kriegs, auch in der Nähe von Kharkiv, das Museum von Grigori Skovoroda. Skovoroda war ein durchs Land ziehender Philosoph im 18. Jahrhundert, der eben auch eine ganz wichtige Identifikationsfigur für das Ukrainische ist, der auch auf Ukrainisch geschrieben und gesprochen hat und diese Kultur ganz besonders gefördert hat.
Zum Schluss noch kurz, Herr Nathan, die Konferenz beginnt erst noch, darüber können wir nicht berichten, da müssen wir erstmal abwarten, wie es läuft. Was erhoffen Sie sich?
Ich erhoffe mir auf jeden Fall eine Vertiefung des Netzwerks. Ich erhoffe mir auch, dass wir noch bessere Einblicke erhalten in das, was die Museen gerade brauchen und wie wir ihnen noch besser helfen können.
Haben Sie ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs Gespräch, Herr Nathan.
Sehr gerne, Frau Herzog.
Johannes Nathan, Kunsthistoriker und Kunsthändler, Mitglied der UAC, auch nimmt an der Konferenz Future Responsibilities Museums teil. In der geht es ab heute um die Zukunft ukrainischer Museen und Kulturstätten. Beginn in der James-Simon-Galerie und die große Ukraine Recovery Conference. Die beginnt dann am 11. Juni. Die Konferenz jetzt ist sozusagen eine Vorkonferenz. Und auch über die große Konferenz im Juni werden wir dann ganz sicherlich berichten hier auf Radio 3.